Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz. Guten Tag. Ich nehme mal einfach an, dass Sie sich für Medien interessieren und für Politik. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sie sich vergangene Woche über die SPD informiert haben und dann zum Beispiel sowas hier erfahren haben.
Die Sozialdemokraten suchen noch nach dem richtigen Führungsduo an der Spitze der Partei. Das ZDF-Politbarometer sieht Scholz-Geiwitz mit 38% vorne, vor Walter Borjans-Esken, die nur auf 22% kommen.
Tja. Aber erstens kommt's anders und zweitens, als man denkt. Und deswegen ergründen wir heute, warum viele Hauptstadtjournalisten so überrascht wurden vom Ergebnis rund um den SPD-Vorsitz. Und wir sind auch ansonsten politisch unterwegs. Wir schauen zum Beispiel, was passiert, wenn die Politberichterstattung immer emotionaler und meinungslastiger wird, so wie das in Spanien der Fall ist. Und umweltpolitisch werden wir auch gleich zu Beginn, weil wir uns die Umweltbilanz unseres Medienkonsums anschauen. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Wir müssen schnell umsteuern in Sachen Klimapolitik. Das ist ein Appell, der in den letzten Monaten oft zu hören war und noch öfter zu hören ist im Moment rund um die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid. Und dieses Umsteuern, das müsste eigentlich auch für unseren Medienkonsum gelten. Denn vor allem unser digitaler Medienkonsum, der ist alles andere als klimaneutral. Ist Streaming vielleicht sogar das neue Fliegen, also was die negative Umweltbilanz angeht? Das habe ich kurz vor der Sendung besprochen mit Anja Höfner vom Think Tank Konzeptwerk Neue Ökonomie. Sie ist auch Mitherausgeberin des Buchs Was Bits und Bäume verbindet, Digitalisierung nachhaltig gestalten. Also, was hat das auf sich mit dem Streamen und dem Fliegen?
Es gibt tatsächlich verschiedene Parallelen zwischen beiden. Einmal ist es, dass die Umweltauswirkungen bei beiden ziemlich unsichtbar sind. Also ich sehe nicht, wie viel, also ich kriege keine höhere Stromrechnung dadurch, dass ich fliege oder Streamingdienste nutze. Beim Streaming vielleicht schon ein bisschen, aber es bildet nicht das ab, was es an Umweltauswirkungen mit sich bringt. Und bei beiden wird gerade auch über eine Regulierung diskutiert, die aber eigentlich die ökologischen Kosten auch noch nicht abbildet, noch nicht ausreichend abbildet zumindest. Und es gibt ja so Zahlen vom Öko-Institut, dass der CO2-Abdruck der weltweiten Informations- und Kommunikationstechnologien bereits auf Ebene der Emissionen des Flugverkehrs liegt, also bei 2% der menschlichen Gesamtemissionen auf der Erde. Deswegen ist der Vergleich, würde ich sagen, nicht schlecht.
Was wird denn da genau verbraucht? Also wo kommen diese Umweltauswirkungen vom Streaming her?
Die kommen daher, dass es sehr datenintensiv ist, vor allem Videos zu streamen. Also Videostreaming macht den Großteil dessen aus. Der Energieverbrauch entsteht vor allem in den Rechenzentren. Und das wird voraussichtlich in den nächsten Jahren auch noch steigen.
Und um da gegenzusteuern, Sie haben es angesprochen, wird jetzt schon so ein bisschen reguliert, aber vielleicht noch nicht genug oder zumindest wird darüber diskutiert. Was wäre denn Ihrer Ansicht nach genau zu tun?
Ich glaube, dass vor allem wichtig ist, hier wie bei anderen Themen auch nicht so ein KonsumentInnen-Bashing zu betreiben, also die Verantwortung nicht auf die Verbraucherinnen abzuwälzen, weil es auch total schwierig ist, als einzelne Person dagegen was zu tun. Denn die Anreize sind eigentlich so, beim Streaming vor allem, dass wir immer mehr konsumieren. Also es ist total niedrigschwellig, sozusagen online zu konsumieren, Videos oder Musikstreams. Und die Voreinstellungen sind auch so, dass es immer mehr wird. Also wenn ich ein Video fertig geguckt habe, startet das nächste innerhalb von wenigen Sekunden und dann aufzustehen oder bewusst zu sagen, ich höre jetzt auf, ist viel schwerer, als einfach weiter zu gucken. Und ich glaube, dass vor allem Unternehmen natürlich Sachen machen könnten, um das zu stoppen, aber die haben von sich aus ja kein Interesse daran, denn die wollen ja, dass wir möglichst viel konsumieren. Deswegen gibt es ja so automatische, also so Autoplay, automatische Wiedergabe von auch neuen Videos und Musik. Und es gibt aber auch Lösungen wie zum Beispiel, dass bei Spotify könnten auch Songs oder meine Lieblingssongs automatisch runtergeladen werden, wenn ich sie dreimal gehört habe zum Beispiel, weil es ist ja davon auszugehen, dass ich die dann auch noch öfter höre, wenn ich sie schon 3 oder 5 Mal gehört habe. Diese Autoplay-Funktionen könnten standardmäßig deaktiviert werden. Das muss man jetzt selbst machen, wenn man es möchte. Und über YouTube hören ja zum Beispiel auch viele NutzerInnen Musik und dafür braucht es kein Video in HD-Qualität nebenbei. Und das ist natürlich aber auch schwierig, weil darüber gucken wir ja auch Werbung, was wiederum im Interesse des Unternehmens liegt.
Das sind natürlich alles kleine, wichtige Maßnahmen, aber wäre es nicht auch gut, irgendwie, keine Ahnung, auf neue Technologie zu setzen und zum Beispiel die ganzen Serverparks, die es ja gibt, effizienter zu machen und damit dann auch umweltfreundlicher?
Das ist sicherlich eine gute Lösung, die effizienter zu machen. Und letztendlich ist das ja aber auch schon passiert. Das ist keine neue Forderung. Also Rechner sind in den letzten Jahren, also Prozessoren, immer effizienter geworden. Und was wir aber beobachten, ist ja trotzdem nicht, dass wir weniger verbrauchen dadurch, sondern der Verbrauch steigt. Und das ist beim Streaming genauso. Also die Rechenzentren werden in der Zukunft, der Energiebedarf wird sozusagen immer mehr auch des weltweiten Energiebedarfs ausmachen. Das heißt, dass allein, dass die effizienter werden, nützt nichts. Wir müssen tatsächlich den Verbrauch reduzieren, weil das nennt sich Rebound-Effekte, weil Effizienzsteigerungen dann wieder aufgefressen werden durch mehr Konsum.
Sie haben eben gesagt, dass da vor allem die Unternehmen gefragt sind, aber ganz ehrlich, also Sie haben die Maßnahmen genannt. Ich kann mir da jetzt noch nicht vorstellen, dass das den Verbrauch so richtig bremst. Da wäre doch am Ende tatsächlich so jemand wie ich oder wie Sie doch selbst gefragt. Also der einzelne Nutzer, die einzelne Nutzerin, die dann halt bewusst sagen muss, nö, ich nutze das jetzt nicht mehr, weil es eben der Umwelt schadet.
Natürlich ist das auch ein Ansatzpunkt und wir müssen uns alle fragen, wie viel wir konsumieren und können Schritte einleiten, wenn sie nicht von den Unternehmen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel automatische Wiedergabe deaktivieren. Das kann man machen bei YouTube und Netflix. Wir können auch bei Spotify die Songs ja selber runterladen und dann einfach offline hören und brauchen dafür keine Internetverbindung. Und trotzdem ist es total schwer, sozusagen, das als VerbraucherInnen sich dem aktiv zu widersetzen, weil das ganze System darauf ausgelegt ist, dass wir immer mehr konsumieren. Und ich glaube, schwierig wird es auch dadurch, dass die Emissionen halt anderswo entstehen und nicht bei mir um die Ecke. Also, wer hat schon mal ein Rechenzentrum gesehen und wer schon mal einen Flughafen? Also, ich glaube, dass das Bewusstsein bei einigermaßen ökologisch bewussten Menschen dafür, dass Fliegen was Umweltschädliches ist, da ist. Und bei unserem Internetverhalten oder unserem Internetkonsum ist es, glaube ich, viel schwerer sichtbar zu machen, weil der Serverpark eben nicht bei mir um die Ecke steht, sondern ganz weit weg.
Meint die Wirtschaftswissenschaftlerin Anja Höfner über die Umweltkosten unseres Medienkonsums.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ich bin Heike Janssen, ich bin Vorstandsvorsitzende des Netzwerk Weitblick. Da geht es um Journalismus und Nachhaltigkeit. Wir trainieren Journalisten, und zwar erfahrene und auch angehende Journalisten, in allen Themen im Bereich Nachhaltigkeit. Das geht halt von Klimawandel über nachhaltige Landwirtschaft bis hin zur Kreislaufwirtschaft oder nachhaltigem Investment.
Was läuft gut in den Medien?
Was ich gut finde, ist jetzt aus meiner ganz persönlichen Blase, dass der Klimawandel endlich auch in den großen Medien recht prominent angekommen ist, weil die Wissenschaftler ja schon seit langem sagen, dass das eigentlich das allerwichtigste Thema ist, mit dem sich die Menschen momentan auseinandersetzen müssen, neben allen anderen auch zweifelsohne großen Problemen.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass man manchmal noch verschiedenen Säuen hinterherläuft, die durchs Dorf getrieben werden. Und würde mir wünschen, dass die Journalisten manchmal ein bisschen ruhiger berichten würden, ein bisschen tiefer und auch zweimal nachdenken, bevor sie wieder irgendwelche Breaking News raushauen und Panik schüren.
Und bei Ihnen?
Ich mache mir tatsächlich große Sorgen um den Klimawandel und auch um die Biodiversität. Das bedrückt mich sehr und ich freue mich aber, dass immer mehr junge Leute und damit auch junge Journalisten sich damit befassen.
Vielleicht war in den letzten Monaten einfach die Kristallkugel kaputt. Von mancher Journalistin und manchem Medienmacher, weil die in den Berichten über den SPD-Vorsitz gerne mal prophezeit haben, dass bestimmt Clara Geiwitz und Olaf Scholz das Rennen machen, was sich ja im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Vielleicht war da an der Stelle aber dann doch keine Kristallkugel kaputt, sondern eher der Journalismus als solcher. Ein Kommentar von Stefan Fries.
Es gibt nichts Schlimmeres als enttäuschte Journalisten. Wenn sie eine Sache vorhergesagt haben und die dann nicht so eintritt, reagieren sie wie Kinder. Sie suchen die Schuld bei anderen, schlagen um sich und machen dann genauso weiter wie vorher. Beispiel SPD-Vorsitz. Viele Politikjournalisten sind wochenlang davon ausgegangen, dass eigentlich nur Clara Geibels und Olaf Scholz eine echte Chance haben. Dass sie daneben lagen, ist aber eigentlich gar nicht so erstaunlich. Denn für eine solche Vorhersage braucht man erstens eine gute Datengrundlage und zweitens die Fähigkeit, Daten korrekt zu interpretieren. Beides fehlt oft. Kurz erklärt am Fall SPD-Vorsitz. Abstimmen durften mehr als 425.000 Parteimitglieder. Abgestimmt haben tatsächlich 230.000. Niemand kennt alle und kein Journalist kann alle vorher befragen. Stattdessen berufen sich Journalisten auf Funktionäre in Partei und Fraktion in Berlin. Doch die sind keinesfalls repräsentativ, wie man gesehen hat. Psychologen nennen das die Verfügbarkeitsheuristik. Man beantwortet die eigentliche Frage durch eine andere, wenn die Antwort darauf leichter fällt. Auch Umfragen wie die für das ZDF-Politbarometer noch am Freitag erweckten einen falschen Eindruck. Dort lagen zwar ebenfalls Geiwitz und Scholz deutlich vorn, befragt wurden bei der Umfrage aber erklärte SPD-Anhänger und wieder nicht die SPD-Mitglieder. Das ist vor allem dann ein Problem, wenn Journalisten solche Zahlen gar nicht oder falsch einordnen. Ehrlicherweise hätten sie sagen müssen, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das Problem ist, dass Journalisten überhaupt etwas vorhersagen wollen. Normalerweise legen sie bei ihren Recherchen großen Wert darauf, dass alle zusammengetragenen Fakten zutreffen, dass Aussagen von Politikern richtig wiedergegeben und Zusammenhänge treffend hergestellt werden. Doch all das funktioniert nicht, wenn es um die Zukunft geht. Lernen Journalisten aus diesen Fällen von Selbstüberschätzung? Manchmal. Nach dem jüngsten SPD-Mitgliederentscheid nicht unbedingt. Statt demütig zu sein, sind manche gleich wieder übermütig und machen einfach weiter mit ihren Vorhersagen. Diesmal ist es kein Wahlergebnis, sondern eine Apokalypse. Dass die Gewählten Saskia Esken und Norbert Walter Borjans als SPD-Chef scheitern, dass die Partei zerstört wird und die Große Koalition endet. Das ist nicht nur albern, sondern auch eine Beleidigung des Intellekts der Zuschauer, Hörerinnen und Leser. Journalisten sind keine Propheten. Selbst dann nicht, wenn sie ihre Prophezeiungen süffisant und vermeintlich selbstironisch mit dem Bonmot einleiten. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Der Kommentar von Stefan Fries. Und mit dem Thema, mit dem SPD-Vorsitz und auch dem medialen Umgang damit, haben sich auch die Kolleginnen und Kollegen unseres Hauptstadtstudios befasst in ihrem Politik-Podcast. Die aktuelle Folge, die finden Sie in der DLF-Audiothek, auf deutschlandfunk.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Manchmal braucht es Gedenktage und Aktionstage, damit es ein Thema überhaupt erstmal in die Medien schafft. In jedem Fall sind solche Tage sehr beliebt bei vielen Redaktionen. Zum Beispiel der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Der ist heute ausgerufen von den Vereinten Nationen und den nehmen auch wir zum Anlass. Und zwar, um darüber zu reden, wie Menschen mit Behinderung in den Medien vorkommen. Dafür habe ich vor der Sendung mit Raul Krauthausen gesprochen. Er ist Inklusionsaktivist und Vorstandsvorsitzender vom Verein Sozialhelden. Und ich habe ihn gefragt, ob er das blöd findet, dass Redaktionen wie wir so einen Tag brauchen, damit Menschen mit Behinderung bei uns eine Rolle spielen.
Nein, ich finde das überhaupt nicht blöd. Es ist immerhin ein Tag, über den mal mit Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Es könnten noch viel mehr Tage sein, sodass Menschen mit Behinderung im Alltag einfach viel mehr auftauchen.
Wird tatsächlich zu wenig über Menschen mit Behinderung gesprochen oder auf die falsche Art und Weise?
Sowohl als auch. Also wenn Menschen mit Behinderung medial auftauchen, dann immer nur, weil sie behindert sind, weil es sich um die Behinderung dreht. Sie werden sehr selten als Expertinnen in ganz anderen Fragen einbezogen. Und wenn dann über die Behinderung berichtet wird, dann meistens aus einer leidhaften Perspektive.
Und das ist tatsächlich auch sprachlich so, ne? Dass zum Beispiel gesagt wird, dass sie an den Rollstuhl gefesselt sind oder an einer Behinderung leiden. Aber das ist sprachlich eher ein Gebiet, in das man nicht vordringen sollte, oder?
Ja, das ist eine sehr häufige Floskel. Da wird dann gesagt, ist an den Rollstuhl gefesselt oder macht trotz der Behinderung irgendetwas. Und je wenig wird die, sagen wir mal, lebensbejahende Perspektive aufgegriffen. Nämlich, dass ein Rollstuhl zum Beispiel für jemanden, der einen braucht, Freiheit bedeutet und Unabhängigkeit oder eben, dass man nicht trotz seiner Behinderung etwas macht, sondern mit der Behinderung, genauso wie man etwas trotz roter oder blonder oder keiner Haare macht.
Das heißt, für Journalistinnen und Journalisten wäre es ratsam, die Behinderung jetzt gar nicht groß zu thematisieren, sondern einfach auf das zu gucken, was die Person ausmacht.
Genau, und das, was die Person vielleicht auch auszeichnet und was sie vielleicht auch tut. Am liebsten erzählen wir über das, was wir gerne tun, was wir gerne mögen und werden ungerne darauf reduziert, wie wir äußerlich auf den ersten Blick scheinen.
Ich muss sagen, ich hatte vor wenigen Tagen so eine Art Aha-Moment. Und zwar, ich habe ferngesehen, in der Mediathek habe ich mir was angeguckt. Da ging es irgendwie um die Krisen in Südamerika, also irgendein Thema. Und da saß eine Moderatorin im Studio und zwar saß die in einem Rollstuhl. Das ist mir total aufgefallen, weil ich das relativ selten sehe außerhalb von Sendungen, die was zu tun haben mit Inklusion oder Behinderung. Ist das auch ein Eindruck, den Sie nach wie vor haben?
Genau, das war das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, dass Menschen mit Behinderung selten als Expertinnen in anderen Bereichen auch gesehen werden. Also als Moderatorinnen oder als Liebhaberinnen oder vielleicht auch als Busfahrerinnen, sodass wir dann auch gar nicht mehr uns das vorstellen können im Alltag, dass die ErzieherInnen oder die LehrerInnen unsere eigenen Kinder zufällig auch eine Behinderung haben können, wird total häufig übersehen.
Wie könnte das Ganze denn umgangen werden? Würde da irgendwie, keine Ahnung, eine Quote helfen oder zumindest eine Schulung von bestimmten Medienmachern? Was könnte da helfen?
Ich denke, dass alle Ansätze helfen. Die Quotenregelung ist sicherlich, wir sehen das ja auch bei der Frauenbewegung, der einzige Weg, hier wirklich zu ernsthaften, nennenswerten Schritten zu kommen, dass Menschen mit Behinderung auch im Arbeitsleben oder auch in der anderen Bereichen des Lebens auftauchen. Eine andere Maßnahme, die man machen muss, ist auf jeden Fall sensibilisieren, Workshops geben, Unternehmen vielleicht auch an die Hand nehmen, wie sie denn an BewerberInnen mit Behinderung kommen. Und last but not least, da ist dann der Gesetzgeber natürlich in die Pflicht zu nehmen, die Privatwirtschaft und auch allgemein die Services und Dienstleistungen, die wir tagtäglich benutzen, zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Weil Menschen mit Behinderungen tauchen ja deswegen nicht auf, weil sie in Sonderwelten leben, immer mit dem Narrativ, die Mehrheitsgesellschaft ja nicht barrierefrei ist. Und wir müssen aber die Mehrheitsgesellschaft barrierefrei gestalten, um die Sonderwelten aufzulösen.
Das meint der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen über die Frage, wie Menschen mit Behinderung in den Medien vorkommen und was seiner Meinung nach noch zu ändern wäre. Und die mäßige Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Ich stoße oft auf Nachrichten, die die Wirklichkeit verzerren. Das ist eine Aussage, zu der in Spanien 8 von 10 Menschen sagen, jawohl, das ist so, ich stoße oft auf Nachrichten, die die Wirklichkeit verzerren. Das geht hervor aus einer Umfrage des Europäischen Parlaments und das lässt aufhorchen, weil diese irreführenden Nachrichten wahrscheinlich nicht wirkungslos bleiben, weil sie zu einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Medien führen können. Das ist also ein Problem, vor allem in einem Land wie Spanien, dessen Medien seit langem in der Krise stecken. Julia Macher über gefälschte Nachrichten und Menschen, die etwas dagegen unternehmen.
Spaniens oberste Fake-News-Jägerin ist omnipräsent. Im Fernsehen, auf YouTube, WhatsApp und Co. Mit einfachen Worten und großen Gesten dröselt Clara Jiménez Falschinformationen und Gerüchte auf.
Traditionelles Fact-Checking wurde bisher von seriösen Herren betrieben, die sehr förmlich in 7 langen Absätzen erklärten, was falsch war. Wir haben das umgedreht und fragen die Nutzer, was sie interessiert, woran sie zweifeln und erzählen ihnen dann die Geschichte so, als stünden wir am Tresen einer Bar.
Die 36-Jährige mit der großen schwarzen Brille ist eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes geworden. Über 1 Million User hat das 2014 von ihr mitbegründete Projekt inzwischen. Das ist kein Zufall. In Spanien haben sich, beflügelt von der durch den Katalonien-Konflikt angeheizten Debatte, Fakes und Falschmeldungen in den letzten Jahren wie Viren verbreitet. Unterbesetzte Redaktionen und die prekären Arbeitsbedingungen boten dazu das ideale Biotop. Wer mit Blick auf Klickzahlen und Google-Algorithmus Nachrichten produziert, übernimmt schon mal ungeprüft den vermeintlichen Scoop von der Konkurrenz.
Während der katalanischen Wahl von 2017 wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass der inhaftierte Vizepräsident Oriol Junqueras wegen eines Radiointerviews für 3 Tage in Isolationshaft musste. Das war eine Lüge, stand aber in allen spanischen Medien. Kein Journalist hat einfach seine Arbeit gemacht und die Information beim Innenministerium oder der Gefängnisverwaltung gegengecheckt.
Fakten überprüfen kostet Zeit und Geld. In Spanien aber sind die Menschen kostenlosen Medienkonsum gewohnt. Erst seit kurzem experimentieren die großen Verlage mit Paywall-Modellen. Neu gegründete Medien versuchen sich an Genossenschaftsmodellen oder an der Finanzierung über Mitglieder. Ein weiterer Grund, warum Fakes und Gerüchte besonders gut gedeihen: 36% der Spanier konsumieren Nachrichten hauptsächlich oder ausschließlich über WhatsApp. Im restlichen Europa liegt die Quote gerade einmal zwischen 6% und 11%. Clara Jiménez:
Damit sind wir auf dem Niveau von Argentinien oder Brasilien, Ländern, in denen Desinformation ein großes Problem ist. Wenn man auf Twitter ein Gerücht postet, dann kommt sofort jemand und sagt, das stimmt nicht. Aber wenn man in einer WhatsApp-Gruppe eine Lüge postet und niemand sie als solche enttarnt, dann bleibt sie da stehen und überlebt.
Inspiriert vom Beispiel Brasilien hat die spanische Rechtsaußenpartei Vox im Wahlkampf fast ausschließlich auf WhatsApp und Telegram gesetzt, also auf Kanäle, mit denen man ein Millionenpublikum erreichen kann, die aber dem Kommunikationsgeheimnis und somit keiner Kontrolle unterliegen. Durch Nutzen dieser sogenannten Dark Social Funktion von Messenger-Diensten haben es die Rechtspopulisten zur drittstärksten Kraft im spanischen Parlament geschafft. Vox hat dabei, wie keine andere Partei, von der polarisierten öffentlichen Debatte profitiert. Wie sehr dabei die Fetzen fliegen, lässt sich täglich im Fernsehen beobachten. 35 Stunden pro Woche zanken sich Meinungsmacher. Viele von ihnen sind von politischen Parteien entsandt, vor laufender Kamera. Die sogenannten Tertulias erzielen meist 10-15% Zuschauer. In den letzten Jahren hat sich ihr Programmanteil verdoppelt, sagt die Madrider Medienwissenschaftlerin Paloma Abejón. Weil sie immer stärker mit digitalen Medien konkurrieren müssen, versuchen Zeitungen, Radio und Fernsehsender über einen möglichst subjektiven Zugang eigene Haltung zu zeigen. Je dezidierter dort jemand seine eigene politische Meinung vertritt, desto häufiger wird er eingeladen. Wenn jemand abwägt oder versucht, objektiv zu sein, sinkt sein Showwert, und vor allem Fernsehen ist eben in erster Linie Spektakel. Daher glaube ich, dass die Medien mit zur Polarisierung beitragen. Paloma Abejón fordert eine klarere Trennung zwischen Meinung und Information. Das könne ein erster Schritt sein für eine ausgewogenere öffentliche Debatte, die auch Falschinformationen den Nährboden entzieht.
Julia Macher berichtete über gefälschte und irreführende Nachrichten in Spanien.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ralf Henningsen von der Sylter Rundschau, der Inselzeitung für die größte nordfriesische Insel, die nur durch den Hindenburgdamm mit dem Festland verbunden ist. Und das ist auch Thema unserer Schlagzeile morgen. Es geht mal wieder um den Hindenburgdamm und die Marschbahnstrecke. Für uns ein Dauerthema. Rund 5000 Menschen pendeln täglich über den Hindenburgdamm, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Hinzu kommen Passagiere, Gäste, die für den Urlaub kommen, was auch immer. Wackelig ist die Bahnverbindung seit Jahren, weil Autozüge und Personenzüge sich über weite Teile ein Gleis teilen müssen. In den vergangenen 4 Wochen fielen sogar die Autozüge für jeweils 3 Tage in der Woche aus. Jetzt fahren die Autozüge wieder, und das ist Anlass für uns zu schauen, wie hat sich die Situation entwickelt, und ab 15. Dezember fahren die Züge dann hoffentlich wieder normal.
Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher, die gibt's gleich im Büchermarkt mit einem Buch, das genau so ein literarischer Reisebegleiter sein will. Und wir begleiten Sie auch gerne weiter im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres und im Radio morgen wieder ab 4:05. Ich bin Christoph Sterz, noch einen guten Dienstag wünsche ich.